Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem Podcast rund um die Abenteuer des menschlichen Denkens. Ich heiße Florian Krämer und führe dich in diesem Podcast durch die Fachgebiete der Philosophie und durch den Stoff der gymnasialen Oberstufe in Nordrhein-Westfalen, inklusive Abiturvorgaben. Dieser Podcast ist übrigens schon seit einer ganzen Weile Teil von wissenschaftspodcasts.de. Wissenschaftspodcasts.de ist eine Plattform für Podcasts, die sich die Vermittlung von Wissenschaften auf die Fahnen geschrieben haben. Ob es nun um Chemie geht, um Archäologie, um Soziologie oder wie hier um Philosophie. Die letzte Episode ist inzwischen schon ein paar Monate her. Sorry, mehr habe ich einfach nicht geschafft. In der Zwischenzeit habe ich aber so nette, aufmunternde Hörermails und iTunes-Rezensionen gekriegt, dass ich mich jetzt endlich aufraffen konnte, weiterzumachen. Also dafür schon mal ganz, ganz vielen herzlichen Dank. Letztes Mal haben wir hier ein neues Kapitel aufgeschlagen. Staatstheorie, auch politische Philosophie genannt. Die Staatstheorie gehört zur praktischen Philosophie und handelt davon, wie wir unser Zusammenleben regeln sollen. Was ist ein guter Staat und was ist ein schlechter? Was genau ist Macht? Wer sollte sie haben und wie groß sollte sie sein? Wie ist Macht begründet? Wie sollte Privateigentum geregelt werden? Das alles sind typische Fragen der Staatstheorie. In der heutigen Episode knöpfen wir uns einen richtigen Klassiker der Staatstheorie vor. Ein Klassiker ist jemand, den man einfach kennen muss, um sich zurechtzufinden. Egal, ob man ihn jetzt gut findet oder nicht. Heute geht es um Platon, eine der zentralen Figuren der antiken Philosophie. Ein paar kurze Infos zur Einordnung. Platon lebte im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus in Athen. Er war Schüler von Sokrates. Sokrates wiederum hat fast keinen einzigen Text selber geschrieben. Er lief vielmehr zu Fuß durch Athen und verwickelte die Leute in schwierige philosophische Gespräche. Dabei hinterfragte er alle Gewissheiten der Athener, was die ihm sehr krumm genommen haben. Sokrates wurde verurteilt zum Tod durch Selbstvergiftung. Wir können davon ausgehen, dass sein Schüler Platon wiederum den Athenern diesen Vorgang ziemlich übel genommen hat. Anders als Sokrates hat Platon ziemlich viel geschrieben, nämlich die sogenannten platonischen Dialoge, in denen sich meistens Sokrates mit anderen Leuten aus Athen unterhält. Aus diesen Dialogen kennen wir auch ungefähr den Gesprächsstil von Sokrates. Der genaue Inhalt der Dialoge ist allerdings vermutlich Platons eigene Philosophie, die er hier Sokrates wirklich in den Mund legt. Platon hat eine richtige Philosophenschule gegründet, die sogenannte Akademie, und sein berühmtester Schüler war Aristoteles, mit dem wir uns in dieser Reihe auch noch befassen werden. Platon hat über praktisch alle Gebiete der Philosophie geschrieben, die damals bekannt waren. Zur Staatstheorie hat er gleich drei Werke verfasst. Das erste ist das bekannteste und heißt einfach Der Staat, im Original Politeia. Ein zweiter Dialog trägt den Namen Politikos, also der Staatsmann. Ein drittes Werk hat Platon erst im hohen Alter verfasst. Es trägt den Titel Nomoi, also die Gesetze. In diesem Podcast geht es jetzt nur um die Politeia und allein dafür werde ich mindestens zwei Episoden brauchen. Die Politeia ist ein sehr umfangreiches und vielschichtiges Werk. Es bringt Erkenntnistheorie, politische Philosophie, Ethik und Metaphysik zusammen, sogar Ästhetik. Den Teil zur Ethik habe ich in den Episoden 24 und 25 schon behandelt. Einiges davon werde ich in dieser Episode wiederholen. Andere Aspekte wie Erkenntnistheorie und Metaphysik kann ich jetzt nicht gründlich behandeln. Das muss ich leider alles in die Zukunft verschieben. Wenn manches jetzt etwas unvollständig oder unverständlich bleibt, ist das also nicht unbedingt Platons Schuld, sondern es liegt auch am Aufbau dieses Podcasts. Die Ausgangsfrage, um die es in dem Dialog Politeia geht, wird im Text von Glaukon formuliert und sie lautet: Macht Gerechtigkeit glücklich? Ist es gut, gerecht zu sein, ein moralisch korrektes Leben zu führen? Relativ weit am Anfang der Politeia hält eine Figur namens Thrasymachos einen ganz langen berühmten Monolog, in dem er zeigt, dass es sich in Wahrheit lohnt, eine rücksichtslose, egoistische Sau zu sein. Das ist zwar nicht schön für die anderen, aber es ist schön für dich selber. Eine unbequeme Wahrheit, aber es ist doch wahr, oder? Man kann Leute zwar zwingen, sich ein bisschen zusammenzureißen, dann geht es vielleicht allen besser, aber das ändert doch nichts daran, dass es für den Einzelnen eigentlich besser wäre, ungerecht zu sein, oder? Das ist Thrasymachos These. Und die nächsten paar hundert Seiten des Dialogs sind im Grunde ein sehr langer, etwas umständlicher Gegenbeweis von Platon. Den groben Rahmen dieses Beweises haben wir in den Episoden 24 bis 25 schon kennengelernt. Ist es für den Einzelnen gut, gerecht zu sein? Aber was genau heißt Gerechtigkeit? Platons These lautet, Gerechtigkeit ist eine Art Ordnung. Sie bedeutet, dass alle das kriegen, was sie verdienen und dort stehen, wo sie stehen sollten. Platon will zeigen, dass Gerechtigkeit auch eine Ordnung innerhalb des einzelnen Menschen ist. Der Mensch kann sich nämlich selbst ordnen, sich selbst beherrschen, wie wir manchmal sagen. Diese Ausdrucksweise ergibt für Platon aber nur Sinn, wenn es einerseits etwas gibt, das herrscht, und andererseits etwas, das beherrscht wird. Also, folgert er, muss es im Menschen oder in der Seele des Menschen verschiedene Teile geben. Und zwar sind da zunächst die Gefühle und Begierden, dann die Vernunft und außerdem noch der Eifer, eine Art Metagefühl, also ein Gefühl, das wir bezüglich unserer eigenen Gefühle haben. Platons These war, dass unser Leben dann gelingt, wenn diese Teile der Seele im richtigen Verhältnis zueinander stehen, wenn also nicht die Begierden über den Menschen herrschen, sondern die Vernunft. Mit Hilfe der Vernunft können wir nämlich erkennen, was gut ist. Siehe dazu vielleicht die Episoden 29 bis 49 über allgemeine Ethik. Die Vernunft weiß, wo es lang geht, da ist Platon ziemlich sicher. Der Eifer muss darum der Vernunft folgen und die Begierden kontrollieren. Genau dieses Leben ist nach Platons These ein gerechtes Leben, denn hier ist ja alles in Ordnung. Gleichzeitig ist es ein gelingendes Leben. Und das wäre in etwa der Beweis dafür, dass sich Gutsein eben doch lohnt. Das war jetzt alles natürlich ziemlich grob. Mehr dazu, wie gesagt, in Episode 24 bis 25. Die Grundidee ist aber vielleicht deutlich geworden. Ob Platons Argument funktioniert, hängt ganz wesentlich an der Frage, ob sein Verständnis von Gerechtigkeit überzeugend ist. Und um dieses Verhältnis zu unterstützen, führt er jetzt eine Analogie ein, also einen Vergleich zwischen dem einzelnen Menschen und dem Staat. Gerechtigkeit innerhalb des einzelnen Menschen müssen wir uns irgendwie analog vorstellen zur Gerechtigkeit im Staat. Das gelingende Leben des Einzelnen entspricht also irgendwie dem gelingenden Staat. Und damit nähern wir uns jetzt endlich seiner Staatsphilosophie. Wie genau soll diese Analogie jetzt funktionieren? Vielleicht ist der Gedanke folgender. In gerechten Staaten ist das Leben glücklich. Darum müssten gerechte Menschen, aus denen gerechte Staaten ja bestehen, auch glücklich sein. Oder wir können umgekehrt sagen, ein gerechter Staat macht das Leben der Menschen glücklich, dann müssen wir wissen, was genau ein gerechter Staat tut, um zu wissen, wie Menschen ihr eigenes Leben auch glücklich machen können. Das sind zwei verschiedene Möglichkeiten, Platon zu verstehen. Die klingen sehr ähnlich, sind aber nicht dasselbe. Wie man die Analogie ganz genau zu verstehen hat, das ist in der Platon-Forschung durchaus Diskussionsstoff. Wir sehen hier jedenfalls, dass ein bestimmtes Menschenbild zu einem bestimmten Staatsverständnis führt. Siehe letzte Episode. Bei Platon heißt das jetzt konkret, es gibt drei Teile der Seele. Die sind aber bei den Menschen verschieden ausgeprägt. Bei vielen Leuten sind die Begierden nun mal im Vordergrund, bei manchen der Eifer und bei einigen die Vernunft. Vielleicht kannst du das auch bestätigen. Es gibt Leute, die sind halt eher so die Theorietypen, die den ganzen Tag grübeln und lesen können, aber nicht mal ihr eigenes Fahrrad repariert kriegen. Andererseits gibt es Leute, denen ihr Auto, ihr Urlaub und so weiter immer das Wichtigste bleiben wird. Die diesen Podcast hier keine 10 Minuten lang ertragen würden. Die Leute sind nun mal unterschiedlich. Das werden wir auch nicht geändert kriegen. Müssen wir auch gar nicht. Und das, sagt Platon, das können wir ja mit den Teilen der Seele beschreiben. Im Staat leben aber alle diese Menschen in einer Gesellschaft zusammen. Und dann werden sie versuchen, die Ziele zu verfolgen, die aus ihren natürlichen Prägungen, aus ihren Seelenteilen folgen. Zitat: Deshalb lass uns nun zuvörderst sagen, dass es auch drei Arten von Menschen gibt. Eine weisheitsliebende, eine streitlustige und eine gewinnsüchtige. Zitat Ende. Also, drei Arten von Menschen verfolgen drei Arten von Zielen. Wenn die das alle gleichzeitig machen, dann passt das natürlich nicht so gut zusammen. Viele wollen den Gewinn, aber nicht alle können gewinnen. Viele wollen Ehre und Ansehen, aber wenn alle Ansehen haben, ist keiner mehr was Besonderes und so weiter. Das Kerngeschäft des Staates besteht dann vielleicht darin, in diesen Konflikt eine sinnvolle Ordnung reinzubringen. Gleichzeitig gibt es in jedem Staat irgendeine Form von Macht und Herrschaft. Siehe letzte Episode. Eine Grundfrage der Staatstheorie lautet, wie sollte Macht verteilt werden und warum? Der Schlüssel zu dieser Frage ist unser Menschenbild. Platon hat ein bestimmtes Menschenbild, siehe gerade eben. Mit diesem Menschenbild lautet seine zentrale staatstheoretische Frage, wie sollte die Macht beim Zusammenleben dieser drei Menschengruppen verteilt werden, damit Ordnung herrscht? Und das heißt in seinem Modell konkret, welcher der drei Seelenteile sollte über welchen herrschen und warum? Nehmen wir die Begierden. Wenn ein einzelner Mensch nur von seinen Begierden getrieben wird, dann führt er am Ende ein schlechtes Leben, fängt vielleicht an zu rauchen, Drogen zu nehmen und so weiter. Genau so ist es doch auch im Großen, argumentiert Platon. Wenn die Mächtigen sich einfach von ihren Begierden leiten lassen, dann treffen sie schlechte Entscheidungen für den Staat. Sie werden zum Beispiel korrupt oder suchen Anerkennung von bestimmten Leuten, haben aber nicht mehr wirklich im Blick, was alle Leute im Staat brauchen. Nun können wir zwar nicht verhindern, dass es diese Begierden gibt. Wir können auch nicht verhindern, dass sich ziemlich viele Leute von diesen Begierden treiben lassen. Aber dann, sagt Platon, dann müssen wir eben verhindern, dass diese Leute im Staat die Macht ausüben. Am Ende sind die nämlich immer irgendwie käuflich oder verführbar. Wer soll also stattdessen herrschen? Natürlich die Gruppe von Menschen, die von der Vernunft bestimmt ist und nicht von den Begierden. Leute, die die Wahrheit suchen, einfach weil sie die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist nämlich unbestechlich und allgemeingültig. Und wer sind diese Leute, die die Wahrheit um ihrer selbst willen suchen? Das sind selbstverständlich die Philosophen. Genau das ist ihre Aufgabenbeschreibung, siehe Episode 1 dieses Podcasts. Darum sollten sie auch regieren, meint Platon. Zitat: Wenn nicht entweder die Philosophen Könige werden in den Staaten oder die jetzt sogenannten Könige und Gewalthaber wahrhaft und gründlich philosophieren und also dieses beide zusammenfällt, die Staatsgewalt und die Philosophie, eher gibt es keine Erholung von dem Übel für die Staaten. Und ich denke auch nicht für das menschliche Geschlecht. Zitat Ende. Die Menschen zerfallen für Platon also von ihrer Natur aus in drei Klassen. Natur heißt das Angeborene, Unbearbeitete. Siehe Episoden 2 bis 3 dieses Podcasts. Und diese Natur bestimmt auch, was gut für den Menschen ist. Also auch, wie der Staat organisiert werden soll. Platon folgert nämlich, Zitat, dass es einigen von Natur zukomme, sowohl mit der Philosophie sich zu befassen, als auch im Staat Anführer zu sein, den übrigen aber sowohl jene, also die Philosophie, unberührt zu lassen, als auch dem Anführenden zu folgen. Zitat Ende. Die Vernunft muss den Ton angeben, im Staat wie im einzelnen Menschen. Und das heißt, die Vernünftigen müssen sagen, wo es lang geht, also die Philosophen und Philosophinnen. Ja, Platon schließt Frauen hier ausdrücklich mit ein. Sie bilden die herrschende Klasse in Platons idealem Staat. Ihnen unterstellt sind diejenigen, bei denen der Eifer der bestimmende Seelenteil ist. Die besonders tapfer und mutig sind, können wir sagen. Sie bilden in Platons Modell eine Art Polizei. Er erklärt darum, dass, Zitat, wir in unserer Stadt die Helfer gleichsam als Hunde den Herrschern als den Hirten der Stadt unterwürfig gemacht haben, Zitat Ende. Die Vernünftigen sind also die Hirten, die Tapferen sind die Hunde, also besteht der Rest logischerweise aus den Schafen. Die Schafe werden von den Hirten geführt und von den Hunden bei der Stange gehalten. Gut, das klingt jetzt ein bisschen gemein. Platon will aber nicht sagen, dass die Leute alle keine Vernunft haben, sondern er will sagen, dass sie ihre Vernunft halt nur falsch gebrauchen, nämlich im Dienst ihrer Begierde und ihrer Vorurteile. Vielleicht kennst du das. Die Welt ist doch voll von Leuten, die sich nicht richtig informieren, die irgendeinen Blödsinn in die Welt hinaus posten, die nicht über ihren eigenen Erfahrungshorizont rausschauen können oder auch nur wollen, die immer nur das Beste für sich selber rausschlagen wollen, die den anderen die Butter nicht auf dem Brot gönnen, die ihre Ansichten mal launisch wechseln, mal betonhart vor sich hertragen, würde Platon sagen. Und völlig Unrecht hat er damit ja nicht, oder? Diese Leute werden wir aber nicht alle umkrempeln können. Die müssen auch im Staat vorkommen. Aber sie sollen ihn halt nicht regieren. In Platons Konzept sind sie eher sowas wie Arbeiter, Bauern und so weiter. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs. Es gibt ein Science-Fiction-Szenario, das Platons Staatsmodell sehr ähnelt. Und zwar das Buch Die Bestimmung. Dazu gibt es auch eine Verfilmung. Auch hier ist der Staat, wie bei Platon, nur eine Stadt, eine Polis. Und zwar das postapokalyptische Chicago. Darin teilen die Menschen sich in 5 Kasten auf. Die hilfsbereiten sozialen Altruan, die mutigen Draufgänger Ferox, die Kandor, die die Justiz ausüben, die friedlichen Arbeiter namens Amite und die gelehrten Ken. Mit 16 Jahren wird jeder Einwohner und jede Einwohnerin mit ihrer Bestimmung konfrontiert, einer Art Orakel, und muss dann die Zugehörigkeit zu einer der 5 Kasten wählen. Das ist zwar ein bisschen anders als in der Politeia, weil die Menschen bei Platon ihre Bestimmung ja gerade nicht selbst auswählen können. Aber auch hier haben wir ein Kastensystem vor uns, in dem die Rollen im Staat nach dominierenden Charaktereigenschaften verteilt werden. Und im Lauf der Story geht es dann natürlich um die Frage, wer von diesen Kasten die Stadt beherrschen sollte. Zurück zu Platon. Die Feststellung, dass die PhilosophInnen herrschen sollen, führt selbstverständlich zur Frage, wann Mann oder Frau eigentlich Philosoph ist und wer das bitteschön festlegt. Dass du jetzt diesen Podcast hörst, ist schon mal ein guter Anfang. Aber Platon würde sagen, dass das alleine noch nicht reicht, um dir gleich Regierungsverantwortung zu geben. Zu früh gefreut, sorry. Es reicht nämlich nicht, dass du ein bisschen was über Philosophie weißt. Das muss dir sozusagen in Fleisch und Blut übergehen. Das Besondere an den Philosophinnen ist ja, dass sie zu 100% der Wahrheit verpflichtet sind und nichts anderem. Dieser Suche nach der Wahrheit muss man letztendlich sein ganzes Leben widmen. Sonst wird das nichts. Vielleicht kommt dir das jetzt ein bisschen hochgegriffen vor. Wieso braucht man unbedingt Philosophen, um herauszufinden, was wahr ist? Das können doch oft auch Arzthelferinnen oder Webdesigner. Ganz doof sind die ja schließlich auch nicht, oder? In unserem Alltag stimmt das natürlich. Die Frage ist also, was genau diese Wahrheit ist, in die laut Platon die Philosophen und auch nur die Philosophen so verliebt sind. An dieser Stelle kommt seine Erkenntnistheorie ins Spiel. Die ist selber wieder etwas kompliziert zu erklären. Dafür werde ich viel später in diesem Podcast mehrere Episoden brauchen. Jetzt kommt also die Stelle, vor der ich dich gewarnt habe, als ich gesagt habe, dass in dieser Episode manches etwas unvollständig bleiben wird. Jetzt nur so viel als ganz kurzer Abriss. Platon nimmt an, dass es Wahrheiten gibt, die wichtiger oder grundlegender sind als andere. Wenn wir etwas mit unseren Sinnen wahrnehmen, also für wahr halten, können wir ganz schön daneben liegen. Vom Erdboden aus sieht es zum Beispiel so aus, als ob sich die Sonne um die Erde dreht und der Himmel eine Art blaue Kugeldecke oben drüber ist. Das sieht wirklich so aus und es ist trotzdem wirklich vollkommener Quatsch. Andererseits gibt es Wahrheiten, die wir mit der Vernunft einsehen. Zum Beispiel, dass 2 plus 3 gleich 5 ist. Das kannst du zwar auch an den Fingern deiner Hand sehen, aber dieser Satz wäre sogar dann wahr, wenn es niemanden im Universum gäbe, der Finger an der Hand hätte oder zählen könnte. Dieser Satz stimmt einfach an sich und er stimmt vor allem für immer und ewig. Und solche Sätze sind es, die Philosophen interessieren. Zitat: Dieses, denke ich, soll uns feststehen von den philosophischen Naturen, dass sie Kenntnisse immer lieben, welche ihnen etwas offenbaren von jenem Sein, welches immer ist und nicht durch Entstehen und Vergehen unstet gemacht wird. Zitat Ende. Was genau diese höheren Wahrheiten sind und was dieses ewige Sein bedeuten soll, das können wir, wie gesagt, erst später in der Erkenntnistheorie klären. Für die Staatstheorie ist Folgendes wichtig. Wenn es höhere Wahrheiten gibt, dann sollten wir immer nach genau denen suchen. Und wenn das Gute auch so eine höhere Wahrheit ist, das nimmt Platon nämlich an, dann sollten wir das suchen, um einen guten Staat zu konstruieren. Die meisten Leute haben aber überhaupt keine Lust auf das anstrengende Herumbohren in den Tiefen der Erkenntnis, sondern sie geben sich mit dem zufrieden, was sie vor sich sehen und was andere ihnen erzählen. Das kann man ihnen auch gar nicht abgewöhnen, aber auf der Basis ist halt kein Staat zu machen. Denn aus den Begierden der Menschen entsteht keine richtige Einheit. Die widersprechen sich untereinander und ändern sich außerdem ständig. Ein solcher Staat wäre in einem ungesunden, instabilen Zustand, meint Platon. Die Wahrheit hingegen, die widerspricht sich nicht selbst und die ändert sich auch nicht, zumindest nicht die höhere Wahrheit, auf die es Platon ankommt. Da gibt es immer nur genau eine. 2 plus 3 ist immer 5 und niemals 6. Ein Staat, der auf ewige Wahrheiten bauen kann, ist stabiler und sozusagen gesünder. Also, argumentiert Platon, müssen wir die Regierung denen überlassen, die wirklich die Wahrheit suchen, und das sind nun mal per Definition die Philosophinnen und Philosophen. Spätestens an dieser Stelle bist du hoffentlich skeptisch. Wir schenken Platon jetzt den ganzen erkenntnistheoretischen Teil, und zwar einfach, weil er nicht mehr in diese Episode passt. Angenommen, es gibt diese grundlegenderen ewigen Wahrheiten wirklich. Und angenommen, es gibt wirklich Methoden, diese Wahrheiten aufzuspüren. Und angenommen, das können und wollen nur wenige Menschen. Alles geschenkt. Aber wer garantiert uns denn, dass die das auch wirklich machen? Wer garantiert bitteschön, dass die Philosophen, wenn sie einmal an der Macht sind, nicht völlig abdrehen und ihre Macht missbrauchen? Dass sie wirklich mit allen Kräften das Gute suchen und im Staat durchsetzen? Das ist ja jetzt keine erkenntnistheoretische Frage mehr, sondern eine Frage danach, wie der Staat aufgebaut werden muss, also eine staatstheoretische Frage. Und auf diese Frage hat Platon auch mehrere Antworten. Nur passen die leider auch nicht in diese Episode. Dafür aber in die nächste. Wir werden untersuchen, wie Platon diesen Staat organisieren will und warum er ihn für ein ideales Lebensmodell hält, eine perfekte Utopie. Dabei werden wir sehen, dass auf dem Wunsch nach Perfektion ein ziemlich hoher Preis draufklebt. Wir werden Platons Staatstheorie kritisch durchleuchten, vor allem mit der Hilfe von Karl Popper, einem der wichtigsten Philosophen im 20. Jahrhundert, und dem lautesten Kritiker von Platons Staatsphilosophie. Das Skript zur nächsten Episode habe ich jetzt schon angefangen. Dieses Mal dauert es also nicht 3 Monate, bis es weitergeht. Hoch und heilig versprochen. Sehr gerne kannst du meinen Podcast weiterempfehlen, mir bei iTunes oder Spotify 5 Sterne schenken und eine Rezension dalassen oder mich kontaktieren über meine Webseite www.durchblick-philosophie.de. Bis bald!